Ja, ich möchte zunächst auch einmal allen ein gutes neues Jahr wünschen, vor allem denen, die ich noch nicht gesehen habe oder die mich noch nicht gesehen haben. Aber eben mit dieser Frage auch dieses neue Jahr beginnen. Was ist, wenn mit dem neuen Jahr alles beim Alten bleibt? Das ist ja schon so eine Sache. Und Herr Schmidt hat uns das gerade noch einmal so überdeutlich vor Augen geführt. Mein Predigttext aus dem Römerbrief, den möchte ich vorne anstellen, Römerbrief Kapitel 7, die Verse 18 bis 25. Da schreibt Paulus: Wir wissen genau, in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Wir finden demnach unser Leben von folgender Gesetzmäßigkeit bestimmt. Ich will das Gute tun, bringe aber nur Böses zustande. In meinem Innern stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Dieses Gesetz liegt im Streit mit dem Gesetz, das ich innerlich bejahe, und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Ich unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Nun diene also ich, ein und derselbe Mensch, mit meinem bewussten Streben, dem Gesetz Gottes, aber mit meinen Gliedern, dem Gesetz der Sünde. Ich bin mir fast sicher, dass sich die Konfirmanden auch vorgenommen haben, in diesem Jahr bei der Predigt gut zuzuhören, aber sie machen die Erfahrung vom Herrn Schmidt. Hallo? Und es stört mich, und von daher meine Bitte, dass ihr einmal aufmerksam seid, hier meinen Worten folgt und nach dem Gottesdienst Kaffee und Tee im Gemeindehaus auch für euch, dann könnt ihr dann schnattern und euch austauschen, was so alles in den Ferien gelaufen ist und was nicht. Also, zurück zum Thema, das ist ja offensichtlich dann auch euer Thema. Was ist, wenn mit dem neuen Jahr alles beim Alten bleibt? Haben wir irgendwo, glaube ich, genau, da ist es. Also, all die guten Vorsätze, das haben wir gerade noch mal in diesem kurzen Stück gesehen. Vielleicht haben wir auch schon gute Vorsätze gefasst, denn so einem Jahresanfang liegt ja ein besonderer Zauber inne. Es ist eine neue Zeit. Wir schreiben nicht mehr das Jahr 2010, wir schreiben das Jahr 2011. Und warum nicht mit solch einer neuen Jahreszahl eben auch neue Ziele in Blick nehmen, gute Vorsätze sich vornehmen, Neues anpacken? Und die Hoffnung eben auch beibehalten zu sagen, naja, mit so einem neuen Jahr könnte ja wirklich auch manches, ja vielleicht sogar alles neu werden. Mal ein paar Beispiele, ja. Also vielleicht das mit dem Aufstehen, das könnte ja besser werden. Oder vielleicht auch abends mit dem Fernsehen, das muss besser werden. Oder ganz anders, ja, mit dem Sport, das muss besser werden. Oder mit dem Geld, das muss besser werden. Mit den Kindern, das muss besser werden. Mit der Schule, das muss besser werden. Mit den Hausaufgaben muss es besser werden. Vielleicht auch mit dem Bibellesen, das muss besser werden. Oder ein bisschen mehr nach innen gewandt. Das mit meinem Zorn muss besser werden. Meine Ehe, das müsste besser werden. Oder ganz schlicht und einfach gesagt, mit mir müsste das besser werden. Im vergangenen Jahr bin ich schon auf ein Buch gestoßen. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt mit dem Titel Endlich Leben. Und das ist so ein Buchtitel, der lässt mich nicht los, auch das Buch selbst lässt mich so nicht los. Und vielleicht ist das so, weil dieser Titel, der spricht mich immer wieder an. Und vielleicht auch besonders an so einem Jahresanfang zu sagen, ja, das wär's. Endlich leben. Endlich richtig leben, gut leben. Und dann trägt das Buch im Untertitel noch diese drei Worte: Heilung, Veränderung, Gelassenheit. Ja, das ist nicht schön? Wenn das über diesem neuen Jahr stünde, über diesem Jahr 2011, Heilung, Veränderung, Gelassenheit. Aber, so viel sei auch gesagt, dieses Buch ist kein Zauberbuch, das uns verzaubert, das neue Jahr verzaubert. Am unteren Buchrand, das ist ganz wichtig, immer genau hinzuschauen, da steht dann auf diesem Buch das 12-Schritte-Programm, ein Arbeitsbuch für Kleingruppen. Und das ist schon wieder schwerer verdaulich. Das klingt nicht so zauberhaft, ein Arbeitsbuch. Das klingt eben nach Arbeit. Aber dann ja auch die Frage, ja, haben wir nicht schon im vergangenen Jahr hart gearbeitet? Hatten wir nicht im vergangenen Jahr auch schon gute Vorsätze und haben wir nicht versucht, dafür etwas zu tun? Und sind gescheitert. Was haben wir bei Paulus gerade gehört? Römer 7, Vers 18 können wir nochmal mitlesen. Wir wissen genau in uns selbst, so wie wir der Sünde ausgeliefert sind, lebt nicht die Kraft zum Guten. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind zu schwach, es auszuführen. Und das ist die bittere Wahrheit. Das ist die bittere Wahrheit 2010. Und das mag auch die bittere Wahrheit 2011 sein. Und daraus ziehe ich den ersten Schluss. Und da erstens das zusammengefasst, all die guten Vorsätze, das darum konfrontiert uns gerade so ein Jahresanfang schonungslos mit unserer rauen Lebenswirklichkeit. Die guten Vorsätze funktionieren nicht. Wir sind zum Scheitern verurteilt. Freilich, die Sehnsucht bleibt und die möchte ich auch aufrechterhalten, auch für dieses Jahr 2011. Diese Sehnsucht nach einem neuen Leben, endlich Leben, nach einem geheilten Leben, nach Veränderung und nach Gelassenheit. Diese Sehnsucht, die soll bleiben. Man muss aufpassen. Wir könnten schnell dahin kommen zu sagen, nun, weil wir vielleicht schon am 9. Januar die Erfahrung gemacht haben, wie sie ein Herr Schmidt gemacht hat, das mit den Vorsätzen klappt nicht, also lasse ich es mit den Vorsätzen doch am besten ganz. Ich mache keine guten Vorsätze mehr. Ich nehme mir nichts mehr vor. Das wäre eine falsche Lösung. Sondern es ist die Frage, wie wir geheilt werden können, wie wir verändert werden können und wie wir zu einem Leben in Gelassenheit finden. Und das wollen wir uns näher anschauen. Aber davor noch einmal zu schauen, was ist hier eigentlich passiert beim Herr Schmidt? Nicht wahr? Es gibt ja Strategien. Strategien, die wir im Laufe unseres Lebens entwickeln. Gerade auch dann, wenn wir erleben, dass wir mit unseren Vorsätzen scheitern. Vielleicht die häufigste Strategie ist die, dass wir sagen, jetzt muss ich mich noch mehr anstrengen. Noch mehr auf mein Ziel konzentrieren. Also, ich fasse das vielleicht einmal schriftlich fest, halte das schriftlich fest, meine guten Vorsätze. So wie unser Herr Schmidt, und sage, ich fasse einmal diese drei Vorsätze auch schriftlich zusammen und dann stelle ich sie mir auf meinem Schreibtisch hin, damit ich sie immer vor Augen habe. Und dann gelingt es mir vielleicht sogar, dass ich nicht erst beim zweiten Mal aus der Haut fahre, auf ein böses Wort mit einem bösen Wort reagiere, da, wo mich jemand beleidigt, den anderen dann auch beleidige, sondern ich schaffe es vielleicht sogar noch ein drittes und viertes Mal an mich zu halten. Anstrengung, alle Anstrengung, konzentrieren. Aber dann erleben wir vielleicht auch umso härter, was es heißt, wenn ich mich noch mehr angestrengt habe, vielleicht ein drittes und viertes Mal es wirklich geschafft habe, wie ernüchternd dann es ist, wenn ich beim fünften Mal dann doch aus der Haut fahre, dann doch ein böses Wort sage, dann doch den anderen auch beleidige, dann doch rufe, Frau Mattenberg, was ist denn das für ein Café? Soll das ein Café sein? Wollen Sie mich vergiften? Und dann setzt ein ganz anderer Mechanismus ein. Ich schäme mich dafür. Ich ärgere mich über mich selbst. Ja, vielleicht verachte ich mich dafür, dass es mir wieder nicht gelungen ist, meinen Vorsätzen treu zu bleiben. Und dann bin ich vielleicht da, wo Paulus hingekommen ist, Vers 19 und dann Vers 20, wir tun nicht das Gute, das wir wollen, sondern gerade das Böse, das wir nicht wollen. Und Vers 20, das können wir wieder hier mitlesen, wenn wir aber tun, was wir gar nicht wollen, dann verfügen nicht wir selbst über uns, sondern die Sünde, die sich in uns eingenistet hat. Das kann so ein Punkt dann sein, sehr ernüchternd, dass wir plötzlich feststellen, hoppla, ich kann mir all das Gute vornehmen. Ich kann mich auch ganz besonders anstrengen. Ich kann es vielleicht sozusagen herausziehen bis zum dritten und vierten Mal, aber dann beim fünften Mal, dann geht mir das vielleicht auf, wie es einem Paulus aufgegangen ist. Ich verfüge nicht über mich selbst, sondern die Sünde, die sich in mir eingenistet hat. Die verfügt über mich. Nicht wahr? An so einem Punkt kann man in so eine Abwärtsspirale gelangen. Wenn dieser Ausweg nicht funktioniert, dass ich mich noch mehr anstrenge und feststelle, nur da, wo ich mich noch mehr anstrenge, gut, da halte ich es vielleicht noch ein, zwei Wochen länger aus, aber dann platzt es aus mir heraus. Die Sünde platzt aus mir heraus. Ja, was mache ich dann? Dann kann es sein, dass ich mich zurückziehe, Menschen aus dem Weg gehe. Solch unfreundliche Kunden brauche ich nicht. Weiß nicht, ob man auch sagen könnte, solch eine Schwiegermutter brauche ich nicht oder dann trinke ich eben keinen Kaffee mehr oder was für auch immer. Man zieht sich zurück, mehr und mehr zurück von Menschen, vielleicht sogar von der Gemeinde. Und das, weil man die irrige Meinung lebt, zu sagen, ach ja, wahrscheinlich bin ich der Einzige, der so versagt und der dieses Versagen erlebt und das irgendwie nicht schafft, aus sich was Besseres zu machen. Man könnte formulieren, alles im Griff. Ist es das, was wir wollten? Oder müssen wir nicht sagen, wie viel Kraft kostet das, so zu tun oder so zu scheinen, als ob man alles im Griff hat? Den Ärger, den Zorn, ja die Scham und die Verletzungen. Oder auch anders gesagt, wie viel Kraft kostet das, kann es kosten? Gerade auch, wenn man das als Christ so leben will oder als christliche Gemeinde so leben will, dass wir voreinander Versteck spielen. Immer freundlich. Und meinen, voreinander in der Gemeinde, da müsste man sogar noch eine Schippe drauflegen, sich noch ein bisschen mehr anstrengen, freundlich zueinander sein, sich im Griff zu haben. Nicht wahr, Paulus? Paulus geht einen anderen Weg. Er stellt fest, nicht ich habe das Böse im Griff, sondern das Böse hat mich im Griff. Nicht ich bin in der Lage, mein Verhalten zu steuern, sondern die Sünde, die steuert mein Verhalten. Das ist das Erschreckende, was Paulus hier in Römer 7 feststellt. In meinem Innern, sagt er, stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu. Ja, ja, ja. Aber in meinen Gliedern, in meinem ganzen Verhalten sehe ich ein anderes Gesetz am Werk. Und dann kann man das so fassen, dass man sieht, innen und außen, das stimmt nicht überein. Und die Frage ist, was wäre, wenn Menschen sehen würden, wie es bei mir innen drin aussieht? Und wie wäre das, wenn selbst in unserer Gemeinde das so, wenn wir durchsichtige Menschen wären und Menschen in uns hineinsehen könnten? Wie wäre das, wenn die, die mit uns am Telefon verkehren, wenn die uns erleben oder hören könnten, nachdem wir den Hörer aufgelegt haben? Wie viel Kraft, wie viel Schauspieltalent gehört dazu, sich nach außen hin so geben zu müssen, als ob man alles im Griff hätte? Als ob man sich im Griff hätte. Paulus dreht es um. Er sagt, nein, die Sünde hat mich im Griff. Er kann sagen, ich bin ein Gefangener. Ich bin ein Gefangener der Sünde. In Vers 23b und Vers 24, da heißt es, es ist das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern regiert und mir mein Verhalten diktiert. Ich, unglückseliger Mensch, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Nicht wahr? Das kann der Punkt sein, an dem wir stehen, gleich schon zu Beginn des neuen Jahres. Dass wir feststellen müssen, ich kann mich selbst nicht ändern, ich kann mich selber aus dieser Verstrickung nicht befreien. Irgendwie, irgendwas diktiert mein Verhalten, diktiert mein Leben. Ich selbst bin es nicht und Gott ist es schon gar nicht. Und dann ist die Frage, kann ich mir das eingestehen, diese eigene Machtlosigkeit, die eigene Hilflosigkeit, meine eigene Verlorenheit? Das schon erwähnte Buch »Endlich Leben« ist in 12 Kapiteln aufgeteilt. Und dann ist ja von 12 Schritten die Rede. Das sind 12 Schritte, vielleicht kennt das der ein oder andere aus Selbsthilfegruppen, etwa auch bei den anonymen Alkoholikern, sind diese 12 Schritte zu finden. Und der erste Schritt, beziehungsweise das erste Kapitel in diesem Buch, ist, hat diesen ersten Schritt zum Thema und da heißt es, wir gaben zu, dass wir unseren Abhängigkeiten und Problemen gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Da wird so aus der Rückschau heraus gesprochen. Man schaut sich sein Leben an, man schaut vielleicht die ersten Tage im Jahr 2011 an, man schaut vielleicht auf 2010 noch einmal zurück, vielleicht sogar aufs ganze Leben zurück und sagt es, ich sage es uns noch einmal, wir gaben zu, dass wir unseren Abhängigkeiten und Problemen gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Damit fängt dieses Buch an mit dem Titel Endlich Leben. Und man könnte das eben so formulieren. Bevor wir endlich leben können, heißt es, endlich am Ende zu sein. Nun könnte jemand sagen, naja, was nützt das, was hilft das, wenn ich meine eigene Unfähigkeit, meine eigene Machtlosigkeit eingestehe? Was ist damit schon gewonnen? Nun, ich glaube, dass es zumindest mal ganz offensichtlich zwei Dinge sind. Das eine ist schon, wenn ich einmal dahin komme, dass ich das mir eingestehen kann, vielleicht auch jemand anders gegenüber eingestehen kann, meine eigene Machtlosigkeit gegenüber meinen echten Problemen, meinen Lebensproblemen, dann muss ich nicht mehr die Kraft aufwenden, den Schein zu wahren. Gewonnen ist auch, ich muss nicht länger mich in dieser Lebenslüge verstricken, sondern ich kann, und das ist ja entscheidend, Gottes Wahrheit in meinem Leben Raum geben. Und die Wahrheit heißt eben, dass ich, solange ich bei mir selbst bleibe, ich in Sünde verstrickt bin. Das haben wir auf jeden Fall gewonnen. Kraft, vielleicht auch Zeit, dass wir Versteck spielen müssen vor uns selbst, vor den Menschen, vielleicht sogar vor der Gemeinde. Denn das wäre mir auch wichtig, dass wir Gemeinde als Ort entdecken, an dem wir Menschen zusammenkommen und es uns eingestehen können und es auch einander zugestehen können, dass wir es eben nicht aus eigener Kraft schaffen und dass wir uns dafür nicht schämen müssen und schon gar nicht uns selbst oder den anderen verdammen müssen. Wie wäre das, Gemeinde als einen Ort, wo die Machtlosen und Kraftlosen sich finden und sich der Wahrheit über ihr Leben stellen können? Ich möchte es einmal sogar etwas provokativer formulieren. Kann es sein, dass Jesus da zu finden ist, vielleicht sogar nur da zu finden ist, wo Menschen endlich am Ende sind? Und dann wäre unsere persönliche Kapitulation gleich zu Beginn des Jahres eben nicht Niederlage, sondern ein Sieg, weil ich nichts mehr fürchten muss und weil ich erleben darf, was Paulus hier schreibt. Wer kann mich aus dieser tödlichen Verstrickung erretten? Und dann hieß es, Christus kann. Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. In diesem Arbeitsbuch ist das der erste von 12 Schritten. Diese Erkenntnis, ich selber habe meine Probleme nicht im Griff. Ich selber kann meine Probleme nicht meistern. Aus mir heraus kommt immer wieder etwas, das mir zeigt, ich bin in Sünde verstrickt. Ich kann mich nicht selbst am Schopf aus dem Sumpf ziehen. Aber Christus kann. Und da fängt das Jahr gut an. Da fängt das Jahr gut an, wenn ich sagen kann, wenn wir das voreinander so aussprechen können, nicht ich kann, aber Jesus kann. Nicht wir können, aber Jesus kann uns neues Leben schenken. Er kann uns heilen, er kann uns verändern und er kann uns im Blick auf uns selbst Gelassenheit schenken und wir können im Blick auf den anderen Gelassenheit gewinnen. Da wird die Gemeinde ein Ort, wo all die Gescheiterten sich wohlfühlen können, weil sie dort an diesem Ort für Gescheiterte Jesus Christus selbst begegnen. Aber davon will ich dann an weiteren Sonntagen predigen über die weiteren 11 Schritte, die uns zu einem neuen Leben führen, damit wir dann wirklich von Christus her sagen können, endlich leben. Amen.